Der Sonntagstalk in HR3. Bärbel Schäfer live.
Den führe ich heute mit Dennis Gassmann. Er ist ein Reporter, ein Autor, ein Regisseur und jemand, der entweder feuchte Wände irgendwie in seiner Wohnung hat. Auf jeden Fall ist er in der Welt ganz, ganz viel unterwegs. Hat Politik und Journalistik an der Uni Hamburg studiert, ist Autor gewesen bei der Satire-Sendung Extra 3, die, glaube ich, vielen, die den NDR auch kennen, auch bekannt ist. Und seit 2009 reist Dennis Gassmann als satirischer Weltreporter für das NDR-Auslandsmagazin Weltbilder und das WDR-Auslandsmagazin weltweit um den Globus. Und seit Ende Februar 2012 besucht er in seiner politisch-satirischen Talk-Reportage Der Gastmann prominente Gäste und außergewöhnliche Partys. Da habe ich ihn bei Hellas Troisdorf gesehen, das war sehr, sehr lustig in der deutsch-griechischen Krise, in diesem griechischen Fußballverein. Ich freue mich auf Dennis Gassmann. Guten Morgen.
Moin, aber vor allem habe ich tatsächlich feuchte Decken zu Hause.
Also ich glaube, es muss am Geburtsort Osnabrück liegen, wenn man raus will in die Welt, oder?
Ja, das wird so oft gesagt, der Weltreporter aus Osnabrück, weil Osnabrück irgendwie immer für totale Provinzkühe und Schweine steht und wir total darunter leiden, dass angrenzende Städte in anderen Bundesländern wie Münster und Bielefeld irgendwie bekannter, schicker sind.
Powerstädte wie Münster und Bielefeld.
Und wir, ja, genau.
Ja, eigentlich habe ich ja gedacht, du kommst heute zu mir ins Studio. Ja, ich habe mich schon wie Heidi Klum hier für die MTV Awards 6-mal heute Morgen am Kleiderschrank umgezogen. Und jetzt höre ich, du sitzt in so einem ganz kleinen Studio beim NDR.
Ich sitze im Schlafanzug im Autarkstudio E5 in Haus 18 am Roten Baum im NDR-Rundfunkstudio.
Ganz alleine.
Ganz alleine. Aber ich bin ja nicht ganz allein.
Nein, wir beide haben die HR3-Hörer an unserer Seite, die heute sowieso die ganze Zeit dem Sender verbunden sind, weil heute Abend sind ja die MTV Awards. Guckst du dir sowas eigentlich an im Fernsehen?
Nein.
Komm, du bist jetzt einer der Autoren, die keinen Fernseher hat, oder warum nicht?
Nö, ich habe einen Fernseher. Ich gucke auch viel, auch sehr viel Trash, aber die MTV Awards irgendwie... Das ist nicht so meine Welt. Ich weiß nicht, ob du auf Justin Bieber stehst und Co.?
Nicht mehr so richtig, aber ich glaube, ich schaue es mir an. Ich muss mir das anschauen. Ich muss das jetzt auch sagen, weil das ist ganz, ganz toll, weil wir das nämlich featuren.
Ah, ich finde es auch ganz, ich gucke das jedes Mal. Gerade jetzt in dieser spannenden Zeit, wo Justin Bieber und andere Künstler wie Rihanna und
Du guckst nur deine eigenen Sendungen, Dennis, oder?
Nee, ich gucke auch... Ich war mal Sturm der Liebe süchtig. Das läuft in der ARD.
Das ist aber echt schlimm.
Davon bin ich aber runtergekommen. Ja, das ist schlimm.
Und wie hast du das geschafft? War es Cold Turkey oder wie hast du das gemacht?
Was ist Cold Turkey?
Ja, so ein ganz schneller Entzug. Oder langsam.
Ja, ich glaube, mein Videorekorder ist kaputt gegangen. Ich hatte es immer aufgenommen und dann bin ich zum Glück irgendwann davon weggekommen.
Wir wollen heute über das Reisen sprechen und über deinen absoluten Traumberuf. Ja, jeder sagt, oh, Dennis kommt heute zu dir am Sonntag. Der hat einen Traumjob, den möchte ich auch haben. Ist das einer?
Hat nicht jeder Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen Traumjob in diesen Zeiten?
Natürlich, natürlich.
Naja, also,
vor allen Dingen die Festangestellten.
Ich habe ehrlich gesagt tatsächlich immer davon geträumt, beruflich irgendwann ins Ausland zu gehen, weil ich aus Osnabrück komme, weil ich tatsächlich vorher noch nicht groß rausgucken konnte in die Welt. Also wir haben immer Urlaub in Holland gemacht oder irgendwo auf Mallorca oder den Kanaren. Viel mehr habe ich vorher nicht gesehen. Und dann habe ich ganz strebermäßig, ganz spießig, ganz schnell studiert und dann mein Volontariat beim NDR bekommen, auch ganz konservativ. Und dachte aber, eines Tages brichst du mal aus.
Das klingt wie Udo Jürgens. Einmal
ja, genau, mit 6 und 7. Naja.
Und nee, in New York ist das doch, glaube ich, ne? Oder
ich war noch niemals in
New York.
Es war tatsächlich so. Heute tatsächlich war ich schon in Bangalore und in Buenos Aires, aber noch nie in Dänemark. Und arbeite so einen weißen Fleck nach dem nächsten auf. Aber es hat immer zwei Seiten. Es ist immer einerseits Traumberuf, andererseits Albtraumberuf. Also ich habe ja viele, viele sehr bittere Geschichten gemacht über den Ku Klux Klan und Co. Das war nicht immer sehr angenehm.
Da werden wir gleich ein bisschen drauf einsteigen, auf die ganz unterschiedlichen Erlebnisse. Du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt Gang nach Canossa. Ja. Und die Frage ist ja, wann beginnt die Freiheit? Also wir haben jetzt eben so ein bisschen gewitzelt über Osnabrück, aber diese Frage stellst du dir ja auch. Also wann geht es los? Wann beginnt eine Reise? Beginnt die eigentlich mit der Planung, mit der Idee, mit dem Packen deines Koffers, so für ein Buchprojekt? Oder beginnt es tatsächlich mit dem ersten Schritt, den man dann in sein Treppenhaus setzt.
Ja, genau, die letzteres. Die beginnt immer erst mit dem ersten Schritt. Das andere vorher ist dieses quälende Reisefieber, wo man sich auch ganz oft fragt, warum mache ich das überhaupt? Warum gehe ich überhaupt weg? Warum gehe ich überhaupt raus? Und sollte ich das machen, sollte ich nicht besser zu Hause bleiben? Und die Reise geht erst los, wenn man weg ist. Ich würde es aber jedem empfehlen, einfach wenn er kann, auszubrechen. Und ich brauche das halt auch immer wieder. Ich sage immer, Hamburg ist das Tor zur Welt, sagt man ja, aber es ist eben nur das Tor und ich muss immer wieder raus, aber gerade wenn ich so das Grau da draußen sehe.
Aber warum es wichtig ist, auch eben immer wieder nicht nur diesem grauen Himmel, sondern eben auch der Routine zu entfliehen, das können wir vielleicht gleich besprechen. Mhm. Ich freue mich, dass du heute auf jeden Fall da in deinem autarken Studio sitzt und ich dich nicht anstecken kann, ja? Mein Gast des Tages ist heute Dennis Gassmann. Er ist Autor, er ist Journalist, er ist in der ganzen Welt unterwegs und reist immer mal wieder mit Fragen von Zuschauern an ganz besonders faszinierende Orte. Dennis, geht's dir gut?
Mir geht's gut, ja. Sind die Eurythmics auch bei den MTV Music Awards dabei?
Ja, ich glaube, dieses Jahr nicht. Die sind so ein Geheimtipp, ja, so hot. Die sind erst im nächsten Jahr dabei. Ich weiß, du hast dir den Song gewünscht, deswegen habe ich den gespielt. Was nimmst du mit, wenn du auf Reisen gehst? Ich weiß auf jeden Fall immer, dieser kleine, abgeschrabbelte Vintage-Koffer ist
immer. Ja, ich habe immer so einen kleinen, seltsamen, gefakten Burberry-Koffer dabei, den wir irgendwann mal bei 1000 Töpfe gefunden haben für 20 Euro und immer wieder reparieren müssen. Mhm. Na, ich nehme den mit. Ich nehme immer meinen Kollegen Matthias Duhn mit oder Thomas Hipp. Die wechseln sich ab. Also wir reisen immer zu zweit. Das sind meine Kameraleute und Seelenpfleger. Und ich nehme vor allem Ohrstöpsel mit, weil es oft sehr schlechte Hotelzimmer sind und sehr laut wird nachts.
Und wann brauchst du Seelenpflege? Am Anfang eher, wenn das Heimweh größer ist oder am Ende der Reise, wenn die Sehnsucht wieder auf deinen Marmeladen- und Nutella-Brötchen, Schokocreme-Brötchen wieder
groß ist? Das hat gar nicht so sehr mit Sehnsucht und Heimweh zu tun. Es gibt oft so Situationen, wo man einfach viel reden muss nach Interviews miteinander, weil wir viele sehr, sehr brisante, heikle Themen machen. Und dann oft geschockt sind. Wir haben zum Beispiel, die Frage war, gibt es noch Nazis in Südamerika? Haben wir uns auf die Jagd nach Holocaust-Leugnern gemacht und erschreckend viele gefunden. Wie stirbt es sich in Texas? Da haben wir etwas über die Todesstrafe gemacht. Oder wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Da haben wir den Ku Klux Klan besucht. Wir wurden auch einmal auf der Jagd durch Russland vom russischen Geheimdienst FSB mitgenommen. Und danach hat man immer viel Redebedarf und Pflegebedarf.
Ja. Also das heißt, politische, brisante eben auch Situationen sind die Momente, denen Sie sich stellen und damit Fragen dann eben auch den Finger in die Wunde legen. Wie sind denn dann die Reaktionen? Beim Ku Klux Klan haben Sie ja gefragt, warum gibt es sie überhaupt?
Warum gibt es sie überhaupt? Oder warum sind sie noch nicht verboten, habe ich die gefragt. Ja. Mhm. Die Reaktion war totales Entsetzen. Und so eine kleine Schockstarre. Und in diesen Momenten kommt oft ganz viel Wahrheit raus. Also der Chef des Ku Klux Klan sagte damals, das war in Arkansas, im Herzen der USA, warum wir nicht verboten sind, weil man in diesem Land immer noch alles sagen darf, was man sagen will. Und wir haben Freedom of Speech und so ist das nochmal. Und dann die Frage war ja, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich fragte, haben Sie Angst vor Schwarzen oder haben Sie schwarze Freunde? Und da hat er sich total empört und meinte, natürlich habe ich keine schwarzen Freunde, weil ich will auch keine schwarzen Freunde haben. Und man sah das Angewiderte eigentlich in seinen Augen. Zum Höhepunkt haben sie mir so ein Runenkreuz gezeigt und sagten, das wäre ein altes arisches Symbol. Und ich sagte, na Arier, das ist ja toll, ich bin ja blond, habe blaue Augen, wäre ich nicht das perfekte Mitglied für Sie? Und er sagte, I don't know if you're perfect. Ich weiß nicht, ob Sie perfekt sind. Sind Sie schwul?
Ja.
Und ich sagte, nein, wäre das ein Problem? Und er sagte, oh, das wäre ein Problem, Herr Gaspar. Das wäre ein sehr großes Problem, ja. Also ich stelle immer oft sehr kindliche Fragen, sagen manche. Aber das sind oft die am meisten einschlagen.
Mhm. Und was ist denn diese Intention der Reise? Also zu sagen, man stellt eine Frage und folgt dieser Frage? Oder wie schiebt sich der Weg unter die Füße auf dieser Reise, auf die Sie sich begeben? Ist die Frage erst da oder ist die Reise erst geplant? Denn die Zuschauer sind daran ja nicht ganz unbeteiligt.
Ja, das Ganze ist interaktiv. Also wir fragen die Zuschauer ganz offen, was wollt ihr wissen von der Welt?
Mhm.
Und wenn die Frage kommt, sowas wie viele...
Gibt es noch Nazis in Argentinien als Beispiel?
Genau. Dann fange ich an, mit meinen Kollegen zu recherchieren. Und das ganz bieder und konservativ und gründlich. Und dann verfilmen wir das sozusagen. Wir lassen es am Ende so aussehen, als wäre ich einfach durch Argentinien gestolpert in den Ort Bariloche und hätte fast durch Zufall den Sohn eines verurteilten SS-Verbrechers getroffen. Natürlich organisieren wir sehr viel. Einiges ist Zufall.
Aber das ist saubere Vorarbeit und ganz saubere Recherche.
Genau. Denn im Herzen bin ich natürlich Journalist. Ich möchte es einfach nur lockerer aussehen lassen und möchte unterhaltend anfangen und dann erst ernst werden, weil ich festgestellt habe, so eine emotionale Achterbahn, wenn man lustig anfängt und dann ernst wird, das bleibt einfach umso nachhaltiger hängen.
Kann oder muss die Voraussetzung dann eine gute Frage sein der Zuschauer oder kann es auf schlechte Fragen auch gute Antworten geben?
Ich glaube, es gibt keine schlechten Fragen, aber es gibt sehr seltsame Fragen. Sowas wie, wo ist Nordkorea, hat man jemand gefragt. Wo ist Nordkorea? Darüber haben wir lange nachgedacht. Und wir haben dann daraus gemacht, wo ist Nordkorea? Und im Film dann angenommen, dass der Zuschauer wahrscheinlich meint, wie kommt man nach Nordkorea? Und dann habe ich also versucht, von Südkorea nach Nordkorea zu kommen und habe es tatsächlich mit dem rechten Fuß auch geschafft. Im Grenzort Panmunjom, wo man unter Militärbeobachtung eine Baracke besuchen kann, die genau auf der Grenze zwischen Süd- und Nordkorea steht.
Mit einem Fuß in Nordkorea war
immerhin
Dennis Gastmann schon. Aber es ist ja so, dass Fragen ja auch ihr beruflicher Alltag ist. Fragen zu stellen, Fragen anzunehmen von den Zuschauern. Fragen Sie denn selbst gern, um nicht gefragt zu werden?
Ich gebe zu, ich frage lieber als zu antworten.
Warum?
Find Interviews geben viel schwieriger. Man kann sich hinter Fragen, das gebe ich ganz offen zu, ja auch ganz gut verstecken. Auch wenn man von Dingen mal weniger Ahnung hat, ist es nicht schlimm. Ich bin ja der Fragende. Und manche nennen mich ja den Peter Scholl-Latour der Generation Twitter.
Twitter, ja, genau, das habe ich auch gelesen.
Das ist natürlich eine Ehre, aber gleichzeitig auch Unsinn, weil ich finde, dass Peter Scholl-Latour eben ein Wissender ist und ich bin zumindest noch ein Fragender.
Und Gott sei Dank sprechen Sie etwas deutlicher als Peter
Scholl-Latour.
Gut, in 40 Jahren führen wir dann wieder ein Gespräch. Dennis Gastmann.
Das machen wir.
Ja. Ja, wenn der Dennis seine grüne Jacke anzieht und seinen Koffer in die Hand nimmt, bist du dann eigentlich noch Dennis, der Journalist? Bist du Dennis, der Reporter? Bist du Dennis, der Reisende? Eigentlich bist du
multiple
Persönlichkeit.
Ja. Also ich bin wirklich multiple, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also der Dennis, der ich dann bin, der ist nicht mehr ganz deckungsgleich mit mir. Der traut sich viel mehr, dem ist viel weniger peinlich. Und das ist schon...
Woran liegt das?
Ja, es ist schon eine gewisse Rolle. Also wie Schauspieler das ja auch immer beschreiben, die im echten Leben total langweilig sind und nicht aus sich herauskommen und nichts zu erzählen haben. Sobald sie in der Rolle sind, sind sie ganz anders. Mir geht es ähnlich. Die Rolle, also die grüne Jacke und der Koffer und diese Fragen sind ein gewisser Schutzschild. Ich traue mich da einfach viel mehr, auch bösen, einflussreichen Menschen provokante Fragen zu stellen. Das würde ich so vielleicht nicht tun.
Ist das so eine Art Schutzweste dann, ja?
Absolut, absolut.
Aber erstaunlich, dass eine Jacke das auslösen kann. Also du bist gelernter Journalist, du weißt, wie man Fragen stellt. Du bist an Orten, die wirklich manchmal alles andere als schön sind, in denen es menschenverachtende, menschenverletzende Situationen auch sind, in denen du Fragen oder Interviewpartner mit deinen Fragen konfrontierst. Und trotzdem hilft die Jacke?
Das hilft schon. Die beleidigen mich ja auch gerne und das prallt dann irgendwie an mir ab. Also manchmal sind sie so erzürnt, dass sie dann etwas aus der Haut gehen. Aber es passiert relativ selten. Ich glaube, es liegt an meinen blauen Augen.
Oh.
Ja, die Jacke hilft auch ein bisschen in der Richtung, dass mich die Leute gerne unterschätzen. Also ich sehe so ein bisschen wie Columbo aus. Zumindest so abgerockt wie Columbo damals. Und die Leute denken, na, das kann doch nicht echtes Fernsehen sein. Das ist doch irgendwie ein Student. Das ist ein dummer Junge, dem ich es mal richtig genau erklären muss, damit das endlich versteht und mich in Ruhe lässt.
Jetzt haben wir eben gesagt, das Reisen hat ja auch das Schöne, dem Alltag ein bisschen zu entfliehen. Ist das wichtig?
Für mich absolut.
Warum?
Bei mir ist es so, wenn ich ein paar Wochen das Gleiche tue, werde ich depressiv. Ich muss immer einerseits mich neu erfinden und andererseits immer völlig neue Dinge machen und ausbrechen und wegreisen und weit weg sein. Ich weiß auch nicht. es ist einfach ein Bedürfnis nach Abenteuern, nach Erlebnis, nach Input. Manche nennen es auch Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. ich brauche das einfach, sonst gehe ich ein.
Aber hast du denn eigentlich einen normalen Alltag? Wie sieht das denn aus, wenn ihr die Reise plant? Wie lange bist du dann im Land unterwegs und dann wieder in der Redaktion und in deinem journalistischen Alltag?
Na, für eine Staffel von 5 Einzelfilmen und dann noch eine halbe Stunde, die wir daran daraus machen, bin ich etwa 3 bis 4 Wochen unterwegs. Danach sitze ich dann aber im Schnittraum und das ist dann so ein karger, menschenfeindlicher, kalter Ort vor Bildschirmen, abgedunkelt und da sitze ich dann 5, 6 Wochen drin, um das fertig zu machen, weil ich so akribisch bin.
138.000 Mal eine Szene immer wieder vor und zurück gespielt
wird. Vor und zurück. Die Musik ein bisschen früher, nein, doch ein bisschen später, nein, die Szene doch wieder raus, wieder rein. Man investiert halt so viel Liebe da und so viel Kraft da hinein.
Jetzt müssen wir deine Quelle des so vielen Reisens natürlich nutzen. Was rätst du denn Gefahrensucher? Wohin sollen sie sich bewegen, ja, wenn die mal raus wollen aus diesem nieseligen grauen Hessen?
Den echten Gefahrensucher, den würde ich vielleicht raten, nach Texas zu fahren und dort die örtlichen Polizeibehörden etwas zu nerven, so wie ich das gemacht habe. Versuchen, Gefängnisse zu filmen, Hinrichtungsgefängnisse zu filmen.
Oh, schöner
Tipp
von dir.
Sich mit denen anzulegen, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp.
Ja.
Was besonders schockierend für mich war.
Braucht man nur ein One-Way-Ticket.
Ja, genau. Na, die schockierendsten Erfahrungen, das klingt auch ein bisschen nach Klischee, aber waren oft die Slums, die wir besucht haben. Also am elendsten war es in Nairobi, in Kenia, der Slum Matare, wo 400.000 Leute auf engem Raum im Dreck leben, wirklich ohne Strom, ohne Müllabfuhr, ohne Abwasser, ohne die Möglichkeit auch zu wählen. Da werden jeden Tag Kinder vergewaltigt und Frauen vergewaltigt, die trinken das verdreckte Abwasser aus dem Fluss, brauen daraus Schnaps und man hat uns gesagt, also wenn du davon nicht stirbst, dann hast du noch Glück gehabt, meistens wirst du blind. Oder die Slums in Panama, ein irre reiches Land, das durch den Kanal, den Panama-Kanal, reich geworden ist, das aber sich leider in Dreck um viele Armen kümmert, die da wirklich so unwürdig in Hütten leben, wie man das sich da einfach nicht vorstellen kann.
Die andere Seite von, oh, wie schön ist Panama, ne?
Das, genau, und das wäre die Frage, wie schön ist Panama? Und der erste Teil des Films ist ja manisch, total aufgedreht, weil es wunderschön ist, super reich, super toll, überall wird gebaut. Und dann tauchen wir langsam ein in die Elendswelt und die ist einfach nur erschreckend. In Indien habe ich das auch gesehen, da haben wir einen Film über die Unberührbaren gemacht. Wer berührt die Unberührbaren? Die Unberührbaren sind die allerunterste Kaste, deren Aufgabe es ist, seit Jahrhunderten die Exkremente aus den Toiletten sozusagen wegzumachen oder wenn die Leute einfach auf die Straße machen, das dann morgens wegzuschaufeln, damit es niemanden stört. Das ist eigentlich heute verboten, wird aber immer in den Dörfern immer noch praktiziert.
Und du hast sie berührt?
Ja, sie haben mich berührt, würde ich sagen.
Mhm. Denn das ist eine sehr schöne Folge, in der man einfach weiß, sehr bewegend. Was du Romantikern und Aussteigern empfiehlst, das kannst du uns vielleicht gleich nochmal erzählen. Mhm. Wie verabschiedest du dich denn immer von deiner Mama? Wenn du auf so eine lange Reise gehst von deiner Mutter, gibt es da ein Ritual? Ich habe mich hier gerade am Arbeitsplatz Besuch von meiner Mutter bekommen, ganz
überrascht. Ich habe es mitbekommen. du hattest das Mikro offen gelassen.
Ja, genau.
Ja, nee, da gibt es kein Ritual. Ein Ritual ist tatsächlich, ja, ich bin ein bisschen Muttersöhnchen. Wenn ich fliege, wenn ich unterwegs bin, dann zündet meine Mutter immer eine Kerze an.
Oh. Das klingt ja auch schon so ein bisschen. Ja,
auf meinem Weg nach Canossa hat sie das auch getan und immer angerufen.
Genau, so heißt dein neues Buch und über das sprechen wir natürlich heute Morgen auch noch. Und was du Romantikern vielleicht empfiehlst oder was besonders schön war, wohin man vielleicht reisen sollte, dazu gleich mehr mit Dennis Gastmann. Dennis Gastmann hat den perfekten Nachnamen, ja, um Gast des Tages bei uns zu sein. Er war bei Holocaustleugnern, bei Henkern, bei Hexendoktoren, ist unterwegs und stellt immer wieder Fragen an Menschen in ganz unterschiedlichen Orten auf dieser Welt. Gab es eigentlich mal das Gefühl, dass du eine Frage auch nicht beantworten kannst, dass du nicht weiterkommst?
Das gab es ja häufig. Und da muss man versuchen, diese Frage zu interpretieren. Und in die richtige Richtung zu schieben, sozusagen. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber es ist auch oft so, dass ich dachte, verdammt, Ich bin mit einem Klischee in ein Land gereist und es ist einfach ganz anders, als ich das erwartet habe.
Also vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen, weil bei Panama hast du es ja eben schon beschrieben. Da haben wir, war ja die Frage, wie schön ist Panama? Und da hast du gesagt, am Anfang wart ihr alle ganz elektrisiert von der Schönheit und hinterher habt ihr eben auch ganz katastrophale Situationen und Lebensumstände aufgedeckt. Wie viele Schafe gibt es in Neuseeland? War, glaube ich, auch eine der Fragen an den der Zuschauer an dich.
Das stimmt, das ist eigentlich so eine Prototypfrage, die sich enorm entwickelt hat mit der Zeit. Also das Ganze, wie viele Schafe gibt es in Neuseeland, begann auf einer riesigen Schaffarm an der Küste, auf der Nordinsel. Ich glaube, die hatten 10.000 Schafe und ich wurde in die Kunst des Schafszählens eingeweiht.
Schafe bewegen sich doch, wie geht denn das?
Ja, man treibt sie zusammen sozusagen in so einen kleinen Stall und dann öffnet man das Tor, so einen Spalt und zählt dann immer in Zweierschritten. Und man arbeitet da mit den Fingern und dann nach 100 Schafen legt man einen Stein auf den Zaun und zählt weiter. Das alles geht aber sehr, sehr schnell. Und ich habe mich furchtbar verzählt und der Schäfer hat gesagt, er hätte es einmal geschafft, ununterbrochen bis 5.000 zu zählen, wäre dabei aber blöd geworden.
Das wolltest du vermeiden und hast dann bei 4.980 aufgehört.
Ich hatte irgendwie 89 gezählt, es waren aber 120 oder sowas ähnliches. Und die Antwort war, glaube ich, dass es über 30 Millionen Schafe auf ganz Neuseeland gibt, die irre viel Probleme verursachen, weil diese Schafe atmen ein und atmen aus und strömen Methangas aus, was wiederum unser Klima, unsere Ozonschicht schädigt. Und die Neuseeländer tun ganz viel, damit sie die Emissionen der Schafe sozusagen senken. Sie haben Labore, in denen sie Schafe in so kleine Glaskästen sperren und die Emissionen der Schafe messen. Und die Lösung ist, die Schafe kleiner zu züchten.
Aha, also kleinere Schafe, weniger aus...
Nein, andersrum, Entschuldigung, größere Schafe.
Größere Schafe.
Weniger Schafe, aber größer, damit man genauso viel Fell hat, aber weniger Schafe.
Ah, so ist richtig. Ja. Ganz kurz vielleicht noch, ihr habt euch auch der Frage genähert, was ist der amerikanische Traum?
Und das endete bei einem Schönheitschirurgen in Los Angeles, in Beverly Hills, in der allerbesten, allerteuersten Gegend. Er präsentierte uns eine Frau, die er wirklich komplett umoperiert hatte. Die Dame war gerade 50 geworden und Fitnesstrainerin und meinte, sie bräuchte einmal ein Refreshment. Und er hatte ihr eine künstliche Nase, ein künstliches Kinn eingesetzt, die Stirn nach oben gezogen, die Ohren nach hinten, die Augenbrauen. Es war eine traurige Szene, weil sie sagte, sie sei glücklich und sie fände sich schön. Und vielleicht ist es auch dort ein Schönheitsideal, aber sie sah aus wie eine Maske und ich wette, sie hätte viel schöner ausgesehen, hätte sie nichts gemacht.
Dennis, wir sprechen gleich über dein neues Buch. Mhm. Es ist dein zweites, es heißt Gang nach Canossa, ein Mann, ein Ziel, ein Abenteuer. Dennis Gastmann hat sich auf den Weg gemacht und eine lange, lange Strecke zu Fuß, muss man sagen, absolviert, den Gang nach Canossa. Sag mal, ist das eigentlich mittlerweile so eine eigene Sparte, so ein eigenes Genre, wo Menschen von A nach B loslaufen? Über die Alpen gibt's ja, quer durch Deutschland. Jetzt auch dein faszinierendes Buch Gang nach Canossa.
Ja, es gibt so ein bisschen so ein esoterisches Zu-mir-selbst-Genre, glaube ich. Davon will ich mich aber ein bisschen distanzieren, auch wenn jede Wanderung ja irgendwie auch immer eine Selbsterfahrung ist. Aber keine Angst, es ist kein Pilgerbuch. Es hat mit Religion zwar zu tun, aber im sehr kritischen Sinne. Also es erwartet sie nichts Schlimmes in dem Buch.
Okay, ein Mann, ein Ziel, ein Abenteuer. Was war denn dein Ziel?
Mein Ziel war, was war mein Ziel eigentlich? Gute Frage. Also ich wusste, dass mein geografisches Ziel Canossa ist und ich wusste, wie ungefähr die Route war, die damals Heinrich IV. Eingeschlagen hatte.
Die Burg Canossa.
Genau, die Burg Canossa, die in Norditalien liegt, in der Nähe von Parma. Aber mein Ziel war, meine Sünden zu büßen, auszubrechen und vielleicht stellvertretend für all die Sünder dieser
Erde. So, Dennis,
jetzt
kommen wir ja mal hier ans Eingemachte, ja? Was schleppst du denn da für einen Rucksack all die Jahre schon mit dir rum, dass dieser Gang notwendig war? Ein Bittgang ist das ja eigentlich, ne? Dieser Gang nach Canossa.
Ja, es ging damals darum, wieder zurück in den Schoß der Kirche zu kehren. Man hatte den damaligen König aus der Kirche geworfen, weil er sich mit dem Papst angelegt hatte. Und der damalige Papst hat noch weniger Spaß verstanden als der heutige. Ja, mein Bittgang, ich glaube, ich bin stellvertretend für alle Kachelmanns und Gutenbergs und Wulfs dieser Welt gelaufen und mit dem Christian Wulff bin ich sogar noch verwandt, worauf ich nicht stolz bin und habe versucht, mich meiner Sünden zu entledigen. Jetzt habe ich geschickt geantwortet, ohne meine Sünden freizutreten.
Komm, verrat uns eine kleine, komm.
Ich hab mal
eine, die du gleich am Anfang abgearbeitet hast.
Meinst du das mit dem Cola-Automaten?
Ja, das mit dem Cola-Automaten finde ich ganz schön. Wir müssen auf jeden Fall noch auf den Heinrich zu sprechen kommen.
Ich habe einmal einen Cola-Automaten geehelicht auf einem Campingplatz bei Osnabrück. Alkoholismus ist, glaube ich, eine meiner größten Sünden.
Ja, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen, Hamburg Buxtehude ist das erste Kapitel. Sonst reist du immer mit diesen Fragen im Gepäck. War es ein anderes Aufbrechen ohne all das?
Ja, absolut. Es war auch ein anderes Schreiben, weil es ja eine durchgängige Geschichte diesmal ist. Und bei den 80.000 Fragen kann ich mich natürlich einfach an den Fragen der Zuschauer und an den existierenden Filmen entlang hangeln. Und ich habe immer so kleine abgeschlossene Stories. Und diesmal, das war für mich die Herausforderung, schaffe ich es, eine große, eine spannende Abenteuergeschichte zu kreieren. Und ich hoffe, es ist mir gelungen.
Also das auf jeden Fall. Und es ging nicht, das muss man eben nochmal sagen, darum zum Beispiel eigene physische Grenzen zu erfahren.
Na klar,
oder,
natürlich auch. Ja, also alle, die wir in den Medien arbeiten und ja auch die wir sonst viel Arbeit haben, sind heutzutage wahnsinnig gestresst, immer an der Kante zum Burnout. Es ging für mich tatsächlich auch darum, mich auszupowern, mal körperlich, mir es mal so richtig zu geben, damit ich diese Kopfdisco abstellen kann. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ähnlich ist, aber bei mir ist es immer mehr so, ich tue so viele Dinge gleichzeitig. Jetzt auch wieder, ich habe hier mein Buch liegen, ich habe hier einen Laptop liegen, mein Handy, meine Mutter hat gerade angerufen, dann gebe ich hier noch ein Interview gerade. Und das alles macht mich oft so verrückt, dass ich nachts auch nicht zur Ruhe komme. Und irgendwie auf der Wanderung war es so, durch dieses körperliche Auspowern, irgendwann war komplett Ruhe im Schädel.
Ich glaube, es liegt daran, dass deine Mutter dich jetzt erreichen konnte. Das war der große Stressfaktor. Meine hat mich ja heute hier auch in der Sendung besucht.
Ja,
weißt du?
Wie ich hören durfte. Das ist witzig. Sie hat mir gerade auf die Mailbox gesprochen und sagte, mein lieber Junge, ich habe gestern das Buch in einem Tag durchgelesen. Und ich sagte eins, ich lasse dich nie wieder alleine losziehen. Nie wieder.
Nein, das wollen wir natürlich nicht, weil das wäre sehr, sehr schade. Würde dich deine Mutter wieder in deinem alten Kinderzimmer einsperren und würden wunderbare Bücher und Sendungen natürlich verloren gehen. Aber was natürlich ist, wenn man aufbricht, diesen eigenen inneren Standort, ja, den nehmen wir ja eigentlich immer mit auf Reisen. Mhm. Konntest du dem auch entfliehen?
Nö, der hat mich immer wieder eingeholt. Natürlich ist es so, dass die Sorgen, die Probleme, den Ehrgeiz, den man hat, dass das einen verfolgt und dass man damit leben muss. Und mich holte auch der Erbfeind wieder ein, nämlich das Fernsehen. Witzigerweise im Elsass, mein erster Tag in Frankreich, in so einem ganz seltsamen, menschenfeindlichen, grauen Café, saß ein Regisseur aus Berlin und saßen eine Dame aus Nizza oder Saint-Tropez, glaube ich, die sich Medienagentin nannte. Und sie wollten mich dazu verpflichten, ein neues Sexformat zu moderieren.
Oh mein Gott.
Und sie verwendeten so Sätze wie: Dennis, du musst dich voll committen. Wir wollen einen Dennis, der burnt für die Sache und der sagt, ich will 24 Stunden arbeiten und schonungslos über Sex reden.
Du bist ja genau der richtige Typ für. Hast du unterschrieben?
Ich habe nichts unterschrieben und das war halt gerade so eine Stimmung, wo ich eigentlich vor all diesem Quatsch weggerannt bin und dann kommen die und schlagen mir sowas vor. Und
ist das Kapitel, wo du alleine so auf diesem Bett sitzt, so ein bisschen verzweifelt und so? Es ist, glaube ich, danach diesem Antrag gewesen.
Das war Straßburg.
Ah, Straßburg, genau. Und wir machen gleich weiter. Ja. Ich muss ganz kurz sagen, hier mit Frankfurt, wir bleiben nämlich ein bisschen beim französischen Rien ne va plus. Durch Frankfurt bist du natürlich auch gekommen, dazu gleich mehr. Rien ne va plus heißt es in dem Kapitel von Dennis Gastmanns Buch, Der Gang nach Canossa. Das ist die Station in Frankfurt. Das klingt ja irgendwie nach Spieler, nach Roulette. Wie meinen Sie das denn, Herr Gastmann? Muss ich da etwas strenger werden? Fräulein Schäfer fragt hier, haben Sie gerade Fräulein gesagt?
Das war der... Es ist einfach ein großer Kontrast, wenn man, wie ich, so eine Weile durch die Wildnis Deutschlands unterwegs ist. Also ich kam da gerade aus dem Sauerland und war auf dem Rothaarsteig unterwegs. Und irgendwann tauchte ich in diese Glitzerwelt Frankfurts ein und war...
Am Hauptbahnhof,
genau. Vom Hauptbahnhof, genau, lief ich bis zur Börse, die Kaiserstraße hoch und war von diesen Kontrasten total schockiert. Ich war, glaube ich, auch das erste Mal in Frankfurt. Und dann bin ich an die Börse gegangen oder in die Börse geschleust worden von Mr. Dax Dirk Müller. Einige kennen ihn wahrscheinlich.
Ja, höchstpersönlich.
Ja.
Hat er sie mitgenommen?
der hat mich mitgenommen und dann wurde es richtig schockierend. Dann hat er mir sozusagen gezeigt, was an der Börse so läuft. Da ist es eigentlich total still, da schreit keiner, da macht keiner was, da arbeiten nur Computer. Und die sozusagen halten die Weltwirtschaft in den Angeln und da werden Geschäfte abgeschlossen in Sekundenbruchteilen, ob sie moralisch sind oder nicht. Da wird mit Lebensmitteln spekuliert, da wird alles Mögliche gemacht, nur um Geld zu verdienen. Und Dirk Müller nannte es einen Roulette-Tisch und da sagte sogar, ja, hier, alle Händler, die kotzen hier, weißt du, weil es geht gar nicht mehr ums Geschäft, es geht nur noch um virtuelle Spielereien und davon war ich mehr als angewidert. Deswegen Rihanna Barplü, weil wir können einfach nicht wissen, wohin das alles führt.
Und gab es auch schöne Momente in Hessen oder nur diese schockierenden? Ich meine, Sie beschreiben ja den Frankfurter Applaus, ich muss ja sagen, das ist ja eher die Ausnahme jetzt hier in der Stadt. Ja, ha, 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 Arm abbinden und draufklatschen.
Gut, das ist wieder ein dummes Klischee, mit dem das Kapitel anfängt und dann prüfe ich, was daran wirklich
genau,
wahr ist.
Genau, genau.
Ich kann Sie beruhigen, Fräulein Schäfer. Ich bin mit einigen Hessen befreundet und gehe mit manchen Hessen sogar regelmäßig essen.
Das ist doch beruhigend.
Es gab schöne Momente. Ich hatte ein wahnsinnig schönes Hotel gefunden in Frankfurt, irgendwo in der Nähe des schrecklichen Hauptbahnhofs. Ist so eine Villa, so eine orientalische, Tausend und einer Nacht.
Da gab es doch so ein Fenster oder so.
Wunderschön, da gab es ein Sorgenfenster, in das ich abends ein orientalisches, meine Sorgen hineinsprechen konnte, um es dann wieder zu schließen. Ich habe sehr gut gegessen in der Applevoye-Metropole. Ich schreibe ja auch, Essen ist der Sex des Wanderers.
Ich wollte gerade sagen, das also, wäre doch als Thema. Seite 26 ist es,
ja,
glaube ich. Essen
es
ist
war nicht alles
der
schlecht.
Sex des Wanderers, ja. Was
ich arbeite denn ja auch immer noch an der Idee Hessen auf Rädern. Mal gucken, was daraus wird.
Genau. Was haben wir denn noch? Es gab große Herausforderungen. Mhm. Es gab das Jura-Gebirge, ja, was bezwungen werden musste. Eine Klassiker-Wanderung eigentlich.
Ja, ja.
Anstrengend, oder?
Total anstrengend, weil es so geregnet und später auch geschneit hat, dass ich überhaupt nicht da hochgekommen bin und einen Bus nehmen musste, wofür ich mich selber wirklich kasteite.
Bitte?
Ja, ich schreibe das in dem Buch, dass ich nicht immer alles zu Fuß geschafft habe. Ich finde dann aber im Juragebirge tatsächlich raus, dass auch mein Vorbild Heinrich IV. Keineswegs zu Fuß gegangen ist. Der Typ ist nämlich nur geritten. Also es gab tatsächlich bisher nur einen Gang nach Gornossa und den habe ich zurückgelegt, bis auf so ein paar Mogeleien.
Und das Pferd haben Sie nicht benutzt zwischendurch?
Ich habe versucht, einen Pony zu mieten in Pontarlier, aber es war noch zu früh. Man kann nicht.
Wieso schlafen
Ponys
die lange? Oder?
Ja, nee, es war noch Winter und man kann Ponys oder Esel mieten und folgt dann diesen Eseln quer durch das Juragebirge. Die kennen den Weg und man kann sich entspannen. Aber die Esel waren noch im Tal.
Aha.
Ich bin in Pontarlier übrigens eingeschneit in der Welthauptstadt des Absinth.
Ja, genau. Weil es ist ja klar, nach dem Jura, ja, liegt vor Ihnen, oder jetzt sitzen wir uns auf einmal, also lag vor dir, ich höre jetzt auf damit, das nervt, liegen ja die Alpen, ja. Und die Überquerung ist ja auch nicht so ganz sorgenfrei.
Ja, das wurde mir da klar an der Stelle.
Genau. Also, erst war die Stimmung am Boden, ja, es folgte Aktionismus, schreibst du ja irgendwie hektisches E-Mail-Senden zu deinen Gurus und zum Wanderverein. Also da brauchtest du Unterstützung?
Ich bin Mitglied im Deutschen Alpenverein Hamburg. Das klingt noch natürlich in sich schon paradox, aber ein Freund von mir meinte vor der Reise, werd da Mitglied, dann kriegst du so eine Karte und dann kannst du rein in die Berghütten. Was ich nicht wusste, die Berghütten waren noch geschlossen. Das war noch viel zu früh. Und
keine
das wurde mir
Ponys,
da alles
keine
klar.
Keine Berghütten. Hm? Keine Ponys, keine Berghütten.
Eben. Und mir wurde das da klar, dass es vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, die Alpen zu überqueren.
Und vielleicht kannst du das nochmal vorlesen. Du hast das Buch ja auch dabei, ne?
Ja.
Was auf den Aktionismus folgt, nämlich der?
Alkoholismus. Ja, genau, das ist diese Stelle. Auf den Aktionismus folgt der Alkoholismus. Und für dieses letzte Abenteuer, die große Überquerung des Promillegebirges, könnte es keinen besseren Ort auf der Erde geben als Pontarlier. Das Promillegebirge ist für mich das Juragebirge. Mhm. Als ich die Tür zur kleinen Destillerie Amangui in der Rue Lavaux langsam aufschiebe, empfängt mich ein starker Anisgeruch. Schwerer Alkohol liegt in der Luft, schon das Atmen macht betrunken. Unter der Decke des Vorraums, in dem Kupferkessel, Holzfässer und hunderte Flaschen mit einer smaragdgrünen Flüssigkeit stehen, funkelt Kronleuchter. Und aus dem hinteren Teil der Brennerei dringt lautes Gelächter. Ich sehe schüchtern um die Ecke und finde mich plötzlich in einer Traube aus bestens gelaunten Madames und Messieurs, die sich in Grüppchen um aufrecht stehende Fässer drängen. Kaum jemand nimmt von mir Notiz, denn sie alle tanzen eng umschlungen mit der grünen Fee. Pontarlier ist die Welthauptstadt des Absinth.
Wie schmeckt Absinth?
Absinth schmeckt ja schon sehr stark nach Anis. Aber gar nicht so entscheidend ist der Geschmack, sondern die Wirkung. Ich kenne keinen Alkohol, der so schnell einfach in die Rübe geht und so schnell betrunken macht wie Absinth und so schnell aber auch inspiriert. Ich glaube, das ist auch das Grün dieser Flüssigkeit. Also wir alle kennen das, dass das Bier einen ja so langsam einlullt und langsam besoffen macht. Und wenn man Wodka trinkt, merkt man ganz lange nichts. Dann steht man auf und kippt um. Und den Absinth trinkt man, man hat ihn sofort im Kopf.
Das Getränk der Kreativen, ja, angeblich, ja.
Ja, manche schneiden sich dann die Ohren ab.
Ja, genau. Ob es so weit gegangen ist, das erfahren wir gleich von dir, lieber Dennis. Die Reise ist, glaube ich, doch ein bisschen gefährlicher, als ich hier am Anfang zu ahnen wagte. Gleich
Fragen
mehr.
Sie meine Mutter. Ja.
Mit Dennis Gastmann. Die rufe ich gleich mal an. Ja, wenn ein Mann schon mal ein Ziel hat, ist das ja schon mal eine tolle Sache. Wenn dabei noch ein Abenteuer herauskommt und ein fantastisches Buch wie Der Gang nach Canossa von Dennis Gastmann, ist das umso besser. Aber wie reagiert denn eigentlich ein Concierge eines Top-Luxus-Hotels wie des Genfer Hotels Beau Rivage, wenn ein abgekämpfter Wanderer dort um Aufnahme bittet? Dennis, was hast du erlebt?
Die reagieren völlig irritiert. Ich hatte so eine Hose an, die ich seit Wochen nicht gewaschen hatte. Ich hatte so ein Zauselbart, sah aus wie der letzte Wurzelsepp, kam mit meinem Rucksack und normalerweise halten die jedem die Tür auf und nehmen den Koffer ab. Bei mir traten sie in so eine gewisse Schockstarre.
Prominente Politiker, Popstars, alle geben sich dort die Klinke in die Hand. Und beim Beau Rivage denken wir irgendwie immer alle an Uwe Barschel.
Also ja, das, wenn man da badet, ich habe da ein Zimmer zum Spottpreis von 399 Euro exklusive Frühstück bekommen, dann rutscht man automatisch irgendwann in diese Barschel-Position. Also die Schultern entspannen sich so ein bisschen und man versinkt im Badewasser. Das mag geschmacklos klingen, aber ich denke, jeder, der da mal übernachtet hat.
Hattest du Besuch auf deinem Zimmer?
Ja, vom Zimmermädchen, das dann irgendwann ihren Abendservice anbot und ich fühlte mich so ein bisschen wie Dominik Strauss-Kahn, also habe ich dann freundlich abgelehnt.
Und du warst aber schon mal in Genf irgendwie auf den Fersen der deutschen Fußballnationalmannschaft, ja, ne, 2006.
Früher für die Satire-Sendung Extra 3, genau, da machte ich eine Sendung alles auf eine Karte, weil ich bei der Verlosung für 2006 einfach keine WM-Karte bekommen hatte und ich versuchte alles, um doch noch irgendwie ins Stadion zu kommen mit dem Helikopter und was nicht alles. Und ich reiste Oliver Bierhoff und Podolski hinterher und habe da sehr viel Ärger bekommen in Genf.
Nun haben wir über dein Buch einige Minuten hier heute gesprochen. Übermorgen ist die Buchpremiere. Ja, gerne, weil es macht wirklich Spaß, dir da zu folgen mit deinem doch satirischen Blick auf die Welt. Die Buchpremiere ist übermorgen. Bist du ein bisschen aufgeregt?
Total.
Wir haben ja heute schon geübt.
Ja, das ist auch ganz gut. Also Dienstag ist das im Abaton-Kino in Hamburg. Vielleicht hört ja jemand aus Hamburg zu. Natürlich bin ich aufgeregt, weil man, wenn man etwas Neues macht, immer denkt, dass das alles Mist ist, dass das keiner lesen, dass das keiner hören will, dass keiner zur Lesung kommt, dass ich versage da oben. Ich träume schon seit Tagen davon.
Oh Gott.
Es ist nur ein kleiner Rahmen. Es kommen vor allem Freunde und Kollegen, denke ich, aber da bin ich dann umso mehr aufgeregt.
Also von Versagen bist du ja jetzt weit entfernt. Du musst dich mal ein bisschen positiv motivieren. Feier heute noch ein bisschen Karneval oder Fasching ist der 11.11. Bau dich ein bisschen auf.
Stimmt.
So, und wer nicht so gerne liest, sondern dich lieber im Fernsehen sieht, gibt es eine neue Folge, ne? Am Dienstag, 23:30 Uhr
im NDR, in den Weltbildern, also kurz vor der Datumsgrenze, läuft die erste Folge meiner neuen Staffel mit 80.000 Fragen um die Welt. Wir haben eine Euro-Krisentortur gemacht, durch Rom, durch Madrid, durch London und so weiter. Und die erste Folge kommt aus Athen. Ich war auf dem Generalstreik dort und habe gemerkt, wie es ist, da als Deutscher hinzugehen.
Das verraten wir jetzt aber nicht, wie es war. Ne? Wer vermisst dich denn eigentlich, wenn du unterwegs bist auf deinen vielen Reisen?
Außer meiner Mutter noch eine bezaubernde Dame, der ich dieses Buch gewidmet habe.
Der letzten Samurai.
Die letzte Samurai, genau. Meine Freundin ist Halbjapanerin und hat mir sehr, sehr geholfen auf dieser Reise und mich 3 Monate entbehrt. Und deswegen habe ich ihr das Buch gewidmet. Sie möchte aber nicht mit Namen dort erscheinen.
Sie war aber noch da, als wir dann zurückkamen.
Ja, glücklicherweise schon.
Kann Reisen Einsamkeit vertreiben?
Es kann Einsamkeit vertreiben, es kann auch Einsamkeit produzieren. Es ist so Engelchen und Teufelchen. Ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie in Straßburg, als ich abends essen gehen wollte und alles so wunderschön und romantisch war und ich mich in keines dieser wunderbaren Restaurants getraut habe, weil ich einen Horror davor hatte, mich allein an einen Tisch zu setzen. Der Ober räumt das andere Besteck weg, macht die Kerze an und sagt guten Appetit und alle gucken und denken, was macht der Typ da?
Wie bei Loriot, wenn du so der einsame Typ bist zwischen den beiden Schwingtüren, Klo und Küche, ja?
Ja, ein Single kommt selten alleine.
Ja, genau. Wo ist denn Heimat für dich, wenn du so viel unterwegs bist?
Mittlerweile ist es Hamburg schon geworden, auch wenn ich immer wieder aus Hamburg raus muss. Ich wohne ja seit 13 Jahren hier, aber Osnabrück ist irgendwie immer noch meine Heimat.
Oh, guck mal, am Ende der Sendung kommen wir doch wieder in Osnabrück an. Du brauchst dich nicht schämen für Osnabrück, es ist eine ganz tolle Stadt.
Dankeschön, sie ist nicht verkehrt.
Kann man ein gutes Buch mit einer Frage auch beenden? Ich meine, du beantwortest ja immer die Fragen der Zuschauer.
Ja, wie lange muss ich reisen, um endlich anzukommen?
Okay, die Frage muss jeder für sich selbst beantworten, oder Dennis?
Ja, ich denke schon.
Also, viel Erfolg für deine Buchpremiere übermorgen. Hat Spaß mit dir gemacht. Danke, Dennis Gastmann.
Bitte schön.
Und bis bald. Wir haben es jetzt nicht persönlich gesehen, aber das holen wir dann mal nach. Ne?
Das machen wir sehr gerne. Und Grüße an den Gatten.
Ja, oh, schön. Dann an deine Freundin auch unbekannterweise.
Danke sehr.
Tschüss. Tschüss.
Der Sonntagstalk in HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.